Ein Mann sitzt müde und unmotiviert in den Reihen während des Gottesdienstes. Er isst gemütlich seine Gummibärchen, ganz leise, um die Dauer des Gottesdienstes besser einschätzen zu können. Gummibärchen als Zeitangabe. Er hört nur mit einem Ohr zu und im Hintergrund seiner Gedanken hört er die Frage: Und wo wollen wir alle hin? Und er reißt die Arme hoch und sagt: Nach Honolulu. Oder einen anderen Ort, das habe ich vergessen. Das ist eine Geschichte von Adrian Pless. Wohin? Teneriffa war's. Nach Teneriffa, genau. Dahin wollte er gerne. Der Prediger hat das nicht erwartet. Er hat was anderes erwartet. Er sprach vom Himmel. Vielleicht sprach er über diesen berühmten Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, den Himmel hat. Darüber vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bete auf jeden Fall. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist über Himmel und über alles, was wir uns vorstellen können. Und dass du uns kennst und dass du bei uns bist und dass wir zu dir gehören dürfen, das ist echt sehr genial. Und dass es sogar eine rosige Zukunftsaussicht gibt. Und dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen bewegst. Amen. Als wir unsere neuen Werte aufgeschrieben haben, da waren mir diese Zusammenhänge gar nicht so klar. Das hat sich erst später so bei mir verdichtet. Wir haben die ersten drei, die beschäftigen sich ganz stark mit der Beziehung des Menschen zu Gott, nach oben. Dann kommen drei, da ist allerdings eine Verschiebung, sechs und sieben müssen mal ausgetauscht werden, aber naja, schaut es euch selbst mal an. Die behandeln mehr diese Ebene untereinander, zum Beispiel das Verhalten in der Gemeinde, worüber ich beim letzten Mal in dieser Serie Mehrwert gepredigt habe, Einheit und Vielfalt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Drittel sozusagen. Da geht es darum, wie gehen wir als Gemeinde, als Menschen, die zu Christus gehören, mit Menschen um, die gar nicht dazugehören oder noch nicht oder die gar nicht so viel mit Glaube zu tun haben wollen. Und der erste Wert, über den ich heute möchte, heute über zwei sprechen, der lautet Barmherzigkeit. Und der Titel dieses Gottesdienstes lautet, kurz und knapp: Was haben denn Barmherzigkeit und zeitgemäße Ausdrucksformen miteinander zu tun? Ich finde ihn ganz schön. Und ihr dürft gespannt sein, was die Antwort auf diese Frage ist. Also der erste Wert, das ist in unserer Liste, glaube ich, der sechste, Barmherzigkeit. Wir achten auf die Nöte unserer Mitmenschen und helfen ihnen in Tat und Wort. Barmherzigkeit. Als ich mir das so überlegt habe, habe ich gedacht, Mensch, wo braucht man dieses Wort überhaupt noch heute? Mir ist nicht so viel eingefallen, aber was mir sofort eingefallen ist, ist natürlich der barmherzige Samariter. Eine Beispielgeschichte, die Jesus den Schriftgelehrten erzählt, das waren die Theologen der damaligen Zeit, die hatten wirklich was zu sagen. Und denen erzählt er diese Beispielgeschichte, aber nicht einfach so, komm, ich erzähle euch mal irgendeine schöne Geschichte, sondern die hatten eine Frage. Der Ausgangspunkt war nämlich die Frage nach dem ewigen Leben. Wie komme ich in den Himmel? Jesus, was sagst du denn dazu? Die wollten ihn immer auch so ein bisschen prüfen, das war wie so eine schriftliche Prüfung, mündliche. Wie komme ich dahin? Sie wollten ihn auch auf die Probe stellen. Wenn er jetzt was Falsches sagt, dann haben wir ihn entlarvt als Hochstapler. Das war eigentlich ihr Ziel. Und dann sagt Jesus sehr klug zu den Schriftgelehrten, die sich mit den Schriften auskannten: Was sagt denn die Schrift dazu? Und die Männer sagten: Du sollst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit deiner ganzen Seele lieben und deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und dann sagt Jesus: Richtig, mach das. Die Männer waren nicht zufrieden. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Dann fragen sie, die waren, glaube ich, so ein bisschen spitzfindig: Wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn der, dem ich helfen soll? Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die steht im Lukas-Evangelium. Kapitel 10, doch ab Vers 33. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho, wurde überfallen, ich erzähle dir so ein bisschen nach, wurde überfallen, beraubt und fast totgeschlagen und liegen gelassen. Eine Geschichte, die durchaus damals so hätte passieren können und wahrscheinlich passiert ist. Und da kommt ein Priester vorbei, ein Mann der Kirche, und übersieht diesen da liegenden, verwundeten Mann. Ebenso kommt ein Levit vorbei, dem passiert das Gleiche. Und dann kommt schließlich ein Samariter. Und ein Samariter ist bei uns inzwischen ein Synonym für helfende Menschen geworden, aber damals nicht. Damals war das vor allem ein Ausländer, einer, mit dem man nicht redet, der nicht Achtung verdient, der von einem normalen Juden der damaligen Zeit, also den Leuten, denen Jesus diese Geschichte erzählt, der würde nicht gegrüßt werden. Man hätte einen Bogen um ihn gemacht. Der sieht diesen Mann, hilft mit vollem Einsatz Versorgung und Genesung. Er macht sich dreckig und lässt es sich Zeit und Geld kosten. Und dann fragt Jesus die Männer: Was meint ihr, wer hat den Mann als Nächsten, als Mitmenschen behandelt? Und die Schriftgelehrten hatten ja gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, ja, das war natürlich der, der Mitleid mit ihm hatte. Und dann sagt Jesus, dann ist ja alles klar, mach das zum zweiten Mal, mach das genauso. Eigentlich eine ganz schöne und einfache Geschichte, muss man nur noch tun. Oft begründet man mit dieser Geschichte auch, dass es vor allem darauf ankommt, und das verschwimmt manchmal auch mit dem christlichen Glauben, es kommt vor allem darauf an, dass man gut und mithelfend, gut zu den Menschen ist, also so diakonisch aktiv ist. Aber zwei Sachen muss ich da doch ergänzen. Also das Erste, was war die Ausgangsfrage? Die Ausgangsfrage war, wie komme ich in den Himmel? Wie bekomme ich das ewige Leben? Und dann sagt Jesus ja zu der Antwort, Gott und den Menschen lieben. Die Geschichte, die handelt nur von dem Erkennen des Nächsten. Es ist nicht die Antwort auf die ursprüngliche Frage, wem soll ich helfen? Das, so wollte Jesus deutlich machen, wen soll ich lieben, um das ewige Leben zu bekommen? Und die zweite Ergänzung ist, was ist eigentlich Mitleid? Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Ist uns das sofort so ganz klar? Barmherzigkeit beinhaltet sich erbarmen. Da kommt man auch nicht so richtig weiter, finde ich. Mitleid empfinden. Das meint von diesem Wort her Bauch und Herz zusammen. Also das, was man Empathie oder vielleicht noch mehr, ich weiß es gar nicht so genau, was man da alles sagen könnte, als Jesus den Unglauben der Stadt sieht, Jerusalem, und sieht, dass die mit Gott nichts zu tun haben wollen, diesen Frieden, den Jesus bringt, nicht sehen. Da merkt er genau, da hat er Mitleid, da taucht dieses Wort auf. Das ist das, was in ihm da ist, das zieht sich zusammen vor Schmerz, weil er weiß, dass der Unglaube sie trennt von Gott. Und wieder geht es dabei um das ewige Leben. Er leidet mit. Es verlangt ihn. Es jammert ihn. Eine andere Stelle, wo das vorkommt. So kurz bevor er verurteilt wird, in der Karwoche vor Ostern, da verlangt es ihn nochmal. Da hat er herzliches Erbarmen oder Bedürfnis, mit seinen Freunden nochmal zusammen zu sein. Diese Gemeinschaft am Tisch zu haben. In der Geschichte zielt Jesus auf die Bereitschaft, auf die totale Bereitschaft zur rettenden existenziellen Hinwendung unter Einsatz aller Mittel. Und die ist schon sehr, sehr radikal, diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, wenn man sie immer gleich so verortet im Kindergottesdienst. Diese Geschichte ist sehr, sehr radikal. Das Gegenteil von dem, was Jesus befürwortet, sind die vorbeiziehenden Männer. Von denen man das erwartet, die Möglichkeit gehabt hätten und es nicht umgesetzt haben. Mitleid und Barmherzigkeit ist nicht nur eine Eigenschaft. Mitleid und Barmherzigkeit ist kein Gefühl, sondern es ist auch eine Entscheidung. Und die Männer, die vorbeigegangen sind, so wird das in dieser Beispielgeschichte von Jesus auch gesagt, die haben sich bewusst dafür entschieden, diesen Mann zu übersehen. Das war nicht zufällig. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Jesus erzählt nicht nur diese Beispielgeschichte. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 9, da sagt er etwas zur ultimativen Barmherzigkeit. Da sagt er, überleg doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid und nicht mir irgendwelche Opfer bringt. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Und wieder ist die Verknüpfung da zwischen Barmherzigkeit und Rettung für das ewige Leben. Die ultimative Barmherzigkeit ist Jesus selbst. Es geht immer bei Barmherzigkeit um die Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist die Brücke zu ihm und er will keine Gesetzlichkeit unter den Gläubigen. Das ist übrigens auch bequemer. Ah, das ist ein gutes soziales Projekt, das unterstütze ich. Das lasse ich mich was kosten. Aber ich brauche nicht hingehen. Ich brauche mir nicht die Finger schmutzig machen. Das kennen wir, glaube ich, auch ganz gut, oder? Also ich kenne das. Es ist leichter, als Zeit zu verbringen. Mein Schwager, der ist ein besonderer Mensch. Mir geht das manchmal so, wenn ich irgendwo beigehe, an der Hörnbrücke oder am Bahnhof, und da sitzen Leute und betteln und die tun mir leid. Ich habe echtes Mitleid. Und manchmal tue ich was rein oder kaufe was zu essen. Aber mein Schwager, der setzt sich daneben und redet mit denen. Das habe ich noch nie gemacht. Merkt ihr den Unterschied? Was leichter ist, was schwieriger ist? Gott möchte keine Gesetzlichkeit von uns, sondern Menschen, die auf dem Weg von Gott weg sind, die möchte er gerne erreichen, zur Umkehr bewegen und ihnen ein endloses, ein ewiges Leben schenken. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die unendliche Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes lässt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Wir helfen mit, so haben wir es aufgeschrieben, wir helfen unseren Mitmenschen mit Tat und Wort. Barmherzigkeit ist teuer, ist richtig teuer. Sie kostet natürlich auch Geld, vor allem aber Zeit und Nerven. Aber noch mehr, ich darf meine Ansprüche nicht übertragen. Die Menschen sind ja sehr unterschiedlich belastbar, konsequent oder durchdacht in ihrem Handeln. Und dann fallen schon mal so Sätze, das ist ja auch ihre eigene Verantwortung, wo sie jetzt sind. Das bringt ja auch nichts, wenn sie es nicht verstehen. Man muss das auch wollen und pädagogisch ist das überhaupt sehr wertvoll, wenn ich jetzt mal nichts mache. Kennt ihr, oder? Also ich kenne diese Sätze, habe sie wahrscheinlich auch schon selbst gesagt. Wir merken, Barmherzigkeit ist eine riesige Herausforderung. Und überlegt mal, wenn Gott solche Gedanken hätte, wenn er an uns denkt, wenn er an mich denkt, guckt ihr den an, das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts, der versagt immer wieder. Jetzt sollte er es langsam mal kapiert haben. Ich habe ihm jetzt schon so oft vergeben. Also pädagogisch gesehen wäre es jetzt besser, ich würde den Willi mal so richtig seinen eigenen Weg gehen lassen. Horror. Gott weiß, wie teuer Barmherzigkeit ist. Er weiß es ganz genau. Es hat ihn seinen Sohn gekostet. Eine Währung, die wir gar nicht kennen. Das ist Motivation für mich und Geschenk zugleich. Es inspiriert mich tatsächlich, wenn ich mir überlege, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist und umgeht und dass das mir gilt. Dass Gott mir Veränderungen schenkt, mich im Vertrauen zu ihm wachsen lässt. Der zweite Punkt, zeitgemäße Ausdrucksform. Wir haben dann aufgeschrieben, das klingt auch sehr gut, finde ich, wir geben das Evangelium, die gute Nachricht von Christus, auf eine Art und Weise weiter, die Menschen unserer Zeit und Kultur anspricht und auf ihr Leben Bezug nimmt. Und warum ist das auch Barmherzigkeit? Weil es hier schon wieder auch um das ewige Leben geht. Kennt ihr den Streit um die richtige Bibelübersetzung? Ich meine, abgesehen davon, dass meine natürlich die richtige ist, aber kennt ihr den Streit? Für alle, die noch nicht so oft in die Bibel reingucken, es gibt im Deutschen sehr viele unterschiedliche Bibelübersetzungen. Manche guckt man sich an und denkt, das ist nicht aus meiner Zeit. Ich kenne diese Sprache nicht, obwohl das Deutsch ist. Man ahnt, ich kann es lesen und alles, aber so richtig passt das nicht. Grundsätzlich gibt es zwei Gruppen. Es gibt die Gruppe derer, die den Grundtext, also das Griechische oder Hebräische, so wortgetreu wiedergeben wie möglich. Und dann gibt es die, die sagen, naja, es geht vor allem darum, dass wir den Sinn des Ganzen verstehen. Dass wir wissen, was meint der Schreiber, als er das geschrieben hat. Also diese beiden Extrempositionen gibt es. Das sind zwei Gruppen. Nah am Text oder nah am Inhalt. Manchmal kommt es natürlich zusammen, das ist das Beste. Will ich also eine Bibel haben, die in einem Deutsch gesprochen ist, geschrieben ist, dass eigentlich so jemand, der noch nicht in die Bibel reingeschaut hat, so gut wie nicht verstehen würde? Oder suche ich mir eine Bibelübersetzung, die was versucht zu kombinieren und da vielleicht manches ein bisschen glatt schleift, aber in einer Sprache geschrieben ist, die gut verständlich ist? Was ist richtig? Oder ist die Frage schon falsch gestellt? Wer wird denn verstanden? Es soll ja schließlich nicht an eine Übersetzung geglaubt werden, sondern es soll ja an Christus geglaubt werden und nicht an die Übersetzung. Die gute Nachricht von einem Leben, von der Gemeinschaft mit Gott, das ist der Inhalt, den wir weiter sagen wollen. Die Verpackung soll nur dazu dienen, dass der Inhalt ankommt. Ich habe beim letzten Mal, als ich hier gepredigt habe, viel von der Willow Creek Gemeinde in Amerika erzählt. Ich glaube, die haben weltweit das Denken für die Gottesdienste geändert, als sie damals angefangen haben. Die haben nämlich gesagt, wie können wir die Inhalte, hinter denen wir stehen, am besten für die Leute weitergeben, mit denen wir heute zu tun haben. Und dann haben die ihre Gottesdienste auf den Kopf gestellt, haben Dinge anders gemacht. Und dann haben sie gesagt, wir sind überzeugt, dass die Gemeinde kulturell, gesellschaftlich relevant sein sollte, ohne dabei ihre Identität und Lehre zu verleugnen. Das schließt sensible Annäherung des Evangeliums an unsere Kultur durch unser Gebäude, unsere Materialien und den Einsatz gestaltender Künste mit ein. Es gibt noch jemand, der das gesagt hat, aber das ist noch länger her. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Ich bin also von allem unabhängig und habe mich freiwillig zum Diener für alle gemacht. Auf diese Weise will ich immer mehr Menschen gewinnen. Auf diese Weise will ich immer mehr Menschen gewinnen. Für die Juden lebe ich wie ein Jude. So will ich die Juden gewinnen. Für den Glauben an Christus gewinnen, darum geht's. Für die, die das Gesetz befolgen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz befolgt. Und das, obwohl ich selbst gar nicht mehr dem Gesetz unterworfen bin. So will ich die gewinnen, die das Gesetz befolgen. Und für die, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz nicht kennt. Und das, obwohl ich keineswegs ohne das Gesetz Gottes lebe. Vielmehr lebe ich nach dem Gesetz von Christus. So will ich die gewinnen, die das Gesetz nicht kennen. Für die Schwachen bin ich selbst schwach geworden und damit versuche ich, die Schwachen zu gewinnen. Für alle bin ich alles geworden, um wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für die gute Nachricht, damit ich selbst Anteil bekomme an dem, worum es in ihr geht. Diener geworden, um immer mehr Menschen für Christus zu gewinnen. Was hat denn der Paulus gemacht? Nichts anderes, als zum Beispiel die Willow Creek Gemeinde geschrieben hat. Die Motivation, diesem Ziel, Menschen zu gewinnen für Christus, ordnet er alles unter. Da sind so manche Vorlieben in seinem Leben wahrscheinlich gewesen, wie er das Leben, dieses Leben als Christ gerne gestaltet hätte. Aber es geht nicht um ihn, hat er erkannt, sondern um die, die noch gar nicht glauben. Erstaunlich, wie weitergeht. Ich werde einer wie einer, der das Gesetz nicht kennt. Wie schwer muss es dem Paulus, das war ein hoch ausgebildeter Theologe, der dann irgendwann so die Seiten gewechselt hat, wie schwer muss es ihm gefallen sein, das zu ertragen. Ich habe mal überlegt, wie weit würde ich gehen, wenn das so wäre. Ich hoffe, dass das niemals passiert. Wenn es so wäre, dass Volksmusik etwas wäre, was Menschen bewegen würde, christliche Volksmusik, mit Christus zu leben, dann wäre ich Verfechter dafür, dass wir sowas hier machen. Vielleicht würde ich sogar eine Lederhose anziehen. Das ist nämlich nicht so wichtig wie das, worum es geht, dass Menschen Christus kennenlernen. Wie weit würdest du gehen? Wie weit würdest du verzichten für Christus, für die Menschen, die Christus nicht kennen? Vielleicht manche Gewohnheiten im Gottesdienst? Vielleicht manches in deinem Leben? Es geht immer um Augenhöhe bei dem, was Paulus sagt. Und genauso auch bei dem, was Willow Creek sagt. Und genauso bei dem, was wir auch sagen. Es geht um Augenhöhe. Wie kann ich die Menschen denn erreichen, wenn ich von oben auf sie herabschaue und sage, ah, ihr seid noch nicht sehr gut im Glauben. Ich stehe hier oben, ihr da unten. Kommt doch lieber hier hoch. Wird nicht klappen. Immer nur auf Augenhöhe. Immer nur, wenn ich sage, ich bin hier wirklich der größte Sünder unter den Menschen, die ich kenne. Jesus hat das Herz zerrissen, umgedreht, als er gesehen hat, dass die Menschen ohne die Verbindung mit Gott leben. Hat er für alles getan. Manche Gemeinden formulieren das ja, Exzellenz oder bring your best, bring dein Bestes. Da wird dann schnell diskutiert, naja, die Menschen, die wollen sich nur hier so in den Vordergrund stellen und ach, das ist so Perfektionismus. Darum geht's nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist natürlich nicht gut. Aber oft steckt hinter solchen Begründungen einfach nur Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Weil zeitgemäße Ausdrucksformen anstrengend sind. Die fordern uns heraus, uns selbst immer wieder in Frage zu stellen. Ist das noch zeitgemäß? Ist das noch so? Genauso wie Barmherzigkeit anstrengend ist. Aber auch da geht es ja schließlich um das ganze ewige Leben. Genauso wie die Bibelübersetzung nur Ausdrucksformen sind unserer Verpackung. Ist das neu? Eigentlich nicht. Luther hat zum Beispiel gesagt, ey, ihr müsst den Leuten aufs Maul schauen. Zitat, habe ich nicht so gesagt. Schaut den Leuten aufs Maul. Hört, was die verstehen können. Sprecht so, damit die euch verstehen. Können wir unser Glauben so vermitteln? Die Freude an unserem Leben mit Jesus so weitergeben, dass Leute das verstehen können? Und überhaupt, was denken die, was interessiert sie? Das ist ja noch älter. Das mit Paulus, werde den Juden ein Jude oder dem Griechen ein Grieche. Oder Jesus, die ganzen Beispielgeschichten. Wenn er sagt, da war jemand unterwegs von Jericho nach Jerusalem, dann hatten die Leute einen konkreten Weg vor Augen. Wenn ich sage, ja, von Kiel hier nach Gettorf, dann weiß man, welche Straße man fährt. Wenn ich eine Geschichte erzählen würde, ja, und die spielt dann da, und dann da bei der Brücke, da lag er dann rum oder so, dann wüsste man das. Jesus hat das ganz klar aus dem Kontext genommen, den die Leute kannten. Ohne Erklärung war das zu verstehen. Jesus, Paulus, Luther und wir möchten mit den Leuten von heute zu tun haben. Die Botschaft verstehen und nicht schon an der Form scheitern. Und deswegen bedeutet Gemeinde an sich bedeutet immer ein ständiges Hinterfragen, ist das noch zeitgemäß, ist das noch relevant, was wir tun, oder müssen wir mal endlich wieder was ändern? Die Gesellschaft verändert sich schon von alleine, das passiert. Und deshalb müssen wir den Leuten tatsächlich aufs Maul gucken. Mit ihnen Zeit verbringen, hören, was sie interessiert und was das mit unserem Glauben zu tun hat. Ganz ehrlich, ich bin mir eigentlich sicher, wenn Luther heute leben würde, dann würde er nicht mehr seine Lieder singen. Dann würde er nicht seine Übersetzung lesen. Jesus würde nicht vom barmherzigen Samariter erzählen, sondern vom gütigen Palästinenser vielleicht. Und Paulus darf von dem Flüchtling ein Flüchtling zu werden oder dem Banker ein Banker. Es geht um das ewige Leben mit Gott. Dafür sind wir Botschafter für Christus. Das Beste für Gott, ja, auf jeden Fall. Interessant ist ja, wenn dann in der Bibel, auch im Neuen Testament vorkommt, ah, da sollt ihr Opfergaben und so machen, das machen wir ja zum Glück nicht mehr in der Form, dann steht da immer, nehmt nicht irgendwas. Nehmt nicht irgendein Lamm, sondern immer das Beste. Das Beste. Mir hat mal jemand gesagt, ah, ihr macht aber echt einen Aufwand deswegen. Ist das nötig? Ist das wirklich nötig? Ja. Es ist immer nötig, so gut wie möglich. Kein Perfektionismus. Und für uns, wenn wir barmherzig und zeitgemäß sein wollen, dann tun wir, was Gott will. Und zwar den Menschen von seiner Liebe weitersagen. Und zwar in einer Form, die sie auch verstehen können. Und das bedeutet vielleicht auch mal verzichten. Auf manche Form, die uns lieb ist. Auf manches, was wir gerne hätten. Und da ist Jesus das riesige Vorbild, der darauf verzichtet hat, weil es um mehr ging als nur um mich. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diese Werte haben. Und ich habe schon den Eindruck, dass du uns die gegeben hast und dass wir daran denken sollen, wie wichtig Barmherzigkeit ist und wie wichtig es ist, sich immer wieder neu zu hinterfragen und eine Form zu finden, die gut ist, um den Menschen von deiner Liebe weiterzusagen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst dabei, die Kraft zu finden, die Ideen zu finden. Ich möchte dich bitten, dass du uns beschenkst mit deiner Nähe, damit wir von dieser Nähe her ausgehend auch deinen Blick auf die Menschen bekommen, deine Liebe bekommen. Hilf uns bitte dabei und segne uns und den Menschen, die dich gar nicht so kennen, dass sie dich erkennen, weil das einfach so gut ist, mit dir zu leben, so viel besser als alles andere. Dank dafür. Amen.